Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Mit dem jüngsten Coach derzeit im deutschen Profifußball. Er ist gerade mal 32 Jahre alt, trainiert schon seit September 2019 den Zweitligisten Holstein Kiel. Freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Ole Werner, grüß dich.
Ja, hallo, grüß dich auch und freut mich auch, dass es klappt. Super.
Ja, wunderbar. Wir wollen als erstes über deinen Antrieb reden. Du bist so früh schon Bundesliga-Trainer geworden. Was genau lässt dich eigentlich jeden Morgen aufstehen?
Ja gut, erstmal habe ich das große Glück, mich wirklich mit meinem Hobby beruflich beschäftigen zu dürfen von morgens bis abends. Und das ist natürlich für sich genommen schon mal mit das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und an dem Job selbst, auch an dem Job jetzt als Profitrainer, ich habe ja vorher auch im Nachwuchs gearbeitet oder auch auf Amateurebene mal einen Einstieg gefunden. An dem Profi-Trainerjob ist natürlich diese gesamte Komplexität so interessant, dass du vor ganz unterschiedliche Aufgaben gestellt wirst, dass du da eine Klaviatur bedienen musst von bis und du eigentlich morgens nie so genau weißt, welche Herausforderungen auf dich warten. Und das, die Neugier auf diese Herausforderungen, die sorgt dafür, dass ich die meisten Morgen mit guter Laune dann auch aufstehe.
Dann gehen wir zurück zu Tag X, der Tag, der alles geändert hat in deinem Leben. Der erste Tag mit Fußball. Wie kamst du zum runden Leder?
Ja, im Endeffekt durch meinen Bruder. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Mein älterer Bruder hat im Verein Fußball gespielt und wie das dann so ist, man spielt dann miteinander Fußball im Garten, darf dann erstmal als kleiner Knirps mit zu den Spielen schon mal des größeren Bruders fahren und irgendwann will man es selbst ausprobieren und so war es bei mir auch. Also eigentlich, glaube ich, ein Klassiker.
Und wer war dann der bessere Kicker im Endeffekt?
Also im Endeffekt denke ich, da tue ich niemandem Unrecht, wenn ich sage, das war ich. Auch wenn es bei mir jetzt nicht für die lange Profikarriere gereicht hat, aber zumindest im Nachwuchs habe ich einige Jahre nicht unerfolgreich gespielt und mein Bruder hat das tatsächlich eher als reines Hobby betrieben.
Wie hat er dich dann aber auch gepusht?
Ja, in erster Linie natürlich ist es immer so, dass man als junger Bruder dann auch versucht, sich mit seinem älteren Bruder zu messen. Und wenn man Fußball spielt und dann auch oft mit Älteren zusammenspielt, egal ob es jetzt mein Bruder war oder dann eben halt auch Freunde meines Bruders, dann wächst man an den Aufgaben. Und das hat mir natürlich dann auch auf meinem Weg total geholfen. Ich musste mich eigentlich immer gegen erst etwas Ältere dann durchsetzen, weil es dann oftmals so war, lässt er keine Gelegenheit aus, Fußball zu spielen. Und wenn dann der ältere Bruder oder ein paar Freunde da hat, dann spielt man mit. Und insofern hat mich das natürlich dann ein bisschen vorangebracht.
Einer der Höhepunkte, kann man sagen, in deiner noch jungen Trainerlaufbahn war das Pokalspiel in der zweiten Runde mit Holstein Kiel. Ihr habt es geschafft, was nicht viele Mannschaften auf diesem Planeten schaffen, nämlich den großen FC Bayern München zu schlagen. Und deshalb, weil das so ein spannendes Spiel auch war, aus nicht nur aus taktischer Sicht, sondern komplett das ganze Paket, fand ich sehr interessant, wie du es geschafft hast, mit deiner Mannschaft eben die Bayern zu schlagen. Soll das der erste große Schwerpunkt sein? Wie schlägt man eben als Underdog den Favoriten? Deshalb geh mal zurück zu dem Spiel oder rund um die Ereignisse. Was ist im Nachhinein das schönste Bild von dieser Pokalpartie, das du jetzt immer noch im Kopf hast?
Das schönste Bild, das ich immer noch im Kopf habe, ist der 2-2-Ausgleich zum Ende der regulären Spielzeit, weil es natürlich so war, dass wir auf der einen Seite schon das Gefühl hatten, ein sehr gutes Spiel gemacht zu haben gegen eine natürlich Top-Mannschaft weltweit und trotz alledem natürlich so auch in der Luft lag, dass es vielleicht so bei dem Typischen bleibt, was ein Underdog leisten kann, nämlich ein gutes Spiel zu zeigen und am Ende reicht es doch nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass es meine Spieler einfach verdient hatten an dem Tag, dass es für mehr als nur die reguläre Spielzeit und ein knappes Ergebnis reicht. Und insofern habe ich mich über dieses Tor natürlich so wie alle anderen bei uns auf dem Platz oder auf der Trainerbank oder auch alle, die uns die Daumen halten, unglaublich gefreut. Und das ist so ein Bild, das ich immer noch im Kopf habe.
Damit der Kreisliga- oder Bezirksliga-Trainer da mal in deinen Kopf reinkommt, erklär doch mal bitte, wie sah dein Matchplan für dieses Spiel aus?
Ja, es gibt natürlich da taktische Inhalte, die man dann auf den Gegner anpassen muss, die auch ein bisschen anders sind als in der Liga. In der Liga ist es so, dass wir in der Regel schon eher eine Mannschaft sind, die mehr den Ball hat als der Gegner. Davon konnten wir jetzt gegen Bayern München nicht unbedingt ausgehen. Das heißt, wir haben durchaus ein paar Dinge auch angepasst, ein bisschen tiefer zu stehen. Wie verteidigen wir etwas tiefer, als wir es im Liga-Alltag gewohnt sind? Wie können wir dann aber auch aus Ballgewinn nach vorne umschalten? Und das sind so Situationen, die wir in der Liga sonst nicht so ausführlich vorbereiten, weil es einfach andere Spielsituationen sind, die wir in der Liga haben. Insofern war da eigentlich der Schwerpunkt drauf, was jetzt die taktische Ausrichtung der Mannschaft angeht. Und dann ist natürlich eigentlich noch viel wichtiger in so einem Spiel, mit welcher Haltung geht man in das Spiel und mit welcher mentalen Einstellung zum Spiel möchte man das bestreiten. Und da ist es vielleicht mal angefangen von dem Moment der Auslosung so gewesen, dass du natürlich in der zweiten Runde die jetzt nicht unbedingt Bayern München wünscht als Gegner, weil du natürlich noch eine Runde weiterkommen willst und die Wahrscheinlichkeit gegen die Bayern jetzt von vornherein mal nicht die größte ist. Und wir haben dann trotzdem gesagt, wir gehen so in das Spiel rein, dass wir das jetzt nicht nur als Erlebnis sehen, sondern dass wir es auch gewinnen wollen. Wohl wissend, dass wir zu Spielbeginn wahrscheinlich eine sehr geringe Chance haben und uns wahrscheinlich auch keine allzu große Chance eingeräumt wird. Aber wir gehen mit der Haltung rein, dass wir von Minute zu Minute unsere Chancen vergrößern wollen durch unsere eigene Arbeit und dadurch, dass wir versuchen, unsere Stärken mit ins Spiel zu bringen. Auch wenn das vielleicht nicht über 90 Minuten der Fall ist, aber in einzelnen Phasen ist es vielleicht möglich und das wollen wir versuchen. Und ich glaube, diese Haltung war am Ende entscheidend. Und es war halt wichtig, dass wir jetzt nicht nur diese Haltung irgendwie kommuniziert haben, sondern dass die Jungs wirklich dran geglaubt haben und das eben halt auch von Minute zu Minute mehr. Und ich glaube, diese beiden Komponenten, sprich eine angepasste taktische Herangehensweise plus eben halt auch eine gewisse mentale Haltung zu dem Spiel, eine positiv mentale Haltung zu dem Spiel, die beiden Dinge haben, glaube ich, dann dazu geführt, dass wir eine Chance hatten und die am Ende auch genutzt haben.
Diese mentale Haltung, ein sehr spannender Aspekt. Wie hast du in die Köpfe der Spieler gekriegt, dass ihr das Unmögliche wirklich möglich machen könnt?
Ja, das ist, glaube ich, erst im Spiel entstanden. Dadurch, dass man gemerkt hat, man hat Momente im Spiel, in denen man gut drin ist, in denen man es schafft, gut zu verteidigen, in denen man es auch schafft, nicht nur zu verteidigen, sondern auch selber seinen Fußball phasenweise zu spielen. Nicht mit der Dominanz, die man vielleicht sonst im Liga-Alltag mitunter hat, aber doch immer wieder in einzelnen Phasen. Also ich glaube, dieser Glaube ist tatsächlich im Spiel gewachsen. Ja. Wichtig war eben in der Vorbereitung, dass man, glaube ich, eine positive Herangehensweise daran hat. Also jedem ist ja klar, wenn du gegen Bayern München spielst als Zweitligist, dass das sehr schwer wird. Und man muss da nicht mehr groß drüber reden, dass das schwer wird und dass auf der anderen Seite Topstars stehen. Also es lohnt viel mehr, über die eigenen Dinge zu sprechen und über die eigenen Ziele, die man für das Spiel hat. Und da war es eben so, dass wir gesagt haben, wir wollen eben von Minute zu Minute unsere Chance erhöhen. Und zwar, indem wir bei uns bleiben, indem wir unser Ding durchziehen und im Endeffekt uns daran messen, wie viel wir von unserem Fußball in dieses Spiel reinkriegen. Und ich glaube, den Gedanken hatten wir. Wir haben keinen Gedanken jetzt vor dem Spiel gehabt über das Ergebnis oder das Resultat, das dabei rauskommt, sondern einfach nur die Haltung, eben unsere Chance im Laufe des Spiels vergrößern zu wollen, ja, unsere Stärken mit ins Spiel bringen zu wollen, um dann am Ende das Spiel auch gewinnen zu können. Und ich glaube, diese Herangehensweise war wichtig, eben von der Haltung auszugehen und nicht vom Ergebnis oder von dem, was passieren könnte.
Also es war dir offensichtlich auch wichtiger, die alten Automatismen zu haben, die man auch in der zweiten Fußball-Bundesliga hat, weil ihr zum Beispiel von eurem 4-1-4-1 auch nicht abgewichen seid. Was war der Grund dafür?
Ja, ich glaube, dass auf der einen Seite es schon darum geht, gewisse Dinge im Detail anzupassen. Also als Beispiel haben wir jetzt in dem Spiel doch eher auch mit zwei Sechsern verteidigt und im Ballbesitz ist dann, in dem Spiel war das Finn Porrath, dann doch eher wieder auf die Achterposition gerückt. Also da gab es schon Details, die wir angepasst haben. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, wenn man ein Spiel gewinnen will, dass man das nicht hauptsächlich über den Weg versucht, irgendwo sich nur am Gegner zu orientieren, weil ich glaube, dann lässt du deine eigenen Stärken außer Acht. Und uns war klar, dass unsere eigene Stärke schon darin liegt oder auch im eigenen Ballbesitz liegen kann. Und uns war zwar klar, dass das jetzt nicht über 90 Minuten so ist, dass wir das Spiel ausschließlich über Ballbesitz dominieren können. Aber uns war schon wichtig, dass wir in einzelnen Phasen das mit einbringen, weil das eben unsere Stärke ist. Und ich glaube, wenn du deine eigene Stärke völlig außer Acht lässt, und dann ist es erstens so, dass du nach meinem logischen Verständnis jetzt nicht unbedingt die Chance erhöhst, ein Spiel zu gewinnen, weil ohne deine eigenen Stärken wird das für mich schwieriger. Und das andere ist natürlich auch, dass du auch darüber eine Haltung deutlich machen kannst. Also du, wie stehst du als Trainer da, wenn du jetzt aufgrund eines Spiels, eines Gegners, alles das, was dich sonst auszeichnet, alles das, was du sonst, ich sag jetzt mal, predigst, von dem du überzeugt bist und von dem du auch überzeugt bist, dass es zu den Spielern passt, außer Acht lässt. Ja, und das war eben so für mich wichtig zu wissen, dass es Phasen gibt, in denen wir anders spielen müssen als sonst, in denen es um andere Dinge geht und die haben wir vorbereitet. Aber wichtig war für mich vor allem auch, bei sich selbst zu bleiben, um eben eine Chance zu haben, mit seinen eigenen Stärken auch gefährlich werden zu können und um auch eine Haltung, eine glaubwürdige Haltung gegenüber der Mannschaft zu haben.
Diese Glaubwürdigkeit, die ist dann wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Grund, warum du wahrscheinlich den Bezirksliga-Trainer auch empfehlen würdest, der vielleicht eine spielstarke Mannschaft hat, der dann aber vielleicht auch im Pokal oder gegen den Tabellenführer auf eine Monstermannschaft trifft. Trotzdem versuchen sollte auch spielerisch diese Lösung zu finden und sich dann nicht, nur weil es gegen den krassen Favoriten geht, dann sich dann einfach hinten reinzustellen und zu mauern.
Ja, zumindest wenn die Stärke der Mannschaft vielleicht auch in diesem spielerischen Bereich liegt oder ich vielleicht einzelne Spieler habe, von denen ich sage, die haben vielleicht auch das Niveau, um da mithalten zu können. Vielleicht ist meine Mannschaft nicht auf dem Niveau dann in jeder Liga, aber vielleicht habe ich einzelne Spieler und dann geht es schon darum, dass diese einzelnen Spieler oder diese Stärken, die vielleicht meine Mannschaft hat, natürlich zur Geltung kommt. Wenn ich jetzt eine Mannschaft habe, die besonders leidenschaftlich verteidigt, die vielleicht über einzelne Standardsituationen gefährlich werden kann, dann mag es auch Sinn machen, gegen Favoriten eine andere Herangehensweise zu wählen. Wichtig ist, glaube ich, trotzdem gerade in so einzelnen Spielen, die außergewöhnlich sind, dass man bei sich bleibt und versucht, das auch mit seinen Mitteln durchzuziehen. Und ich glaube auch, selbst wenn es dann schief geht, dann hat man es mit seinen eigenen Stärken versucht, dann hat man sich nicht irgendwo zur Unkenntlichkeit verändert. Und selbst wenn man dann vielleicht das Spiel verliert, hat man doch vielleicht dann auch mit seiner Spielweise gesehen, wo man noch dran arbeiten kann, wo vielleicht noch Potenzial ist, wo man sich vielleicht noch verbessern muss. Das ist ja oder kann ja auch wichtig sein für die Entwicklung einer Mannschaft, ganz abgesehen von den Ergebnissen am einzelnen Spiel.
Wenn du sagst, ihr habt situativ mit einer Doppel-Sechs gespielt, also dann 4-2-3-1, offensiv dann ins 4-1-4-1 übergehen, ist das grundsätzlich diese Herangehensweise gegen einen Gegner, der 4-2-3-1 spielt, die beste Herangehensweise oder nur gegen die Bayern, die solch ein 4-2-3-1 spielen?
Ich glaube, dass das besonders für uns in der Art und Weise, wie wir spielen, gegen die Bayern wichtig war, den Raum einfach vor der eigenen Viererkette mit zwei Spielern abzusichern, um da einfach auch auf kürzeren Wegen sich gegenseitig unterstützen zu können. Das war eigentlich die Hauptidee. Ansonsten glaube ich, wenn man so Systeme gegenüberstellt, kommt es immer darauf an, wie man grundsätzlich Fußball spielt oder aus welcher Ordnung heraus man grundsätzlich Fußball spielt. Für uns ist es so, dass dass eigentlich in der normalen Herangehensweise, wie wir jetzt verteidigen würden gegen eine Mannschaft im 4-2-3-1 keinen großen Unterschied macht, weil wir in der Regel im Zentrum schon sehr mannorientiert spielen und bei den eigentlich überall 1-gegen-1-Situationen dann haben im Zentrum. Und gegen die Bayern haben wir es halt eher im Raum verteidigt, gerade nah am eigenen Tor. Und da hat es dann Sinn gemacht, mit zwei Sechsern zu stehen.
Machst du dir eigentlich einen Plan B, wenn ihr, gut, ihr lagt früh 1-0 hinten, aber was passiert, wenn ihr früh 2-0, 3-0 hinten liegt? Gibt es da einen Plan B in deinem Kopf während des Spiels oder vor dem Spiel, den du dir schon auch zurechtlegst?
Nein, vor dem Spiel gibt es jetzt nicht den Plan für einen frühen 0-2 oder 0-3 Rückstand. Es gibt, weil es auch dann meistens ja an unterschiedlichen Dingen liegt, die vielleicht nicht funktionieren und auf die muss man ja dann entsprechend reagieren. Die versuchen wir dann eben irgendwo für uns zu bewerten auf der Bank und dann eben im Spiel, Anpassung vorzunehmen. Es gibt schon einen Plan B für Momente, in denen wir vielleicht kurz vor Schluss zurückliegen, wo es dann eher darum geht, auch frühzeitig vielleicht Bälle in den Strafraum zu spielen, also wo wir dann schon mal von dem eher gepflegten flach meist geprägten Aufbau abweichen und vielleicht früher lange Bälle spielen oder auch wenn mal ein Platz das nicht zulässt oder wir vielleicht auch mit unseren normalen Mitteln überhaupt nicht zu Torchancen kommen, dass wir dann eben halt auch durchaus einen Plan B im Kopf haben, wie man auch über lange Bälle erfolgreich sein kann. Aber ansonsten bereite ich jetzt nicht vor dem Spiel konkret vor, wie ich auf einzelne Ergebnisse reagiere, weil ich eben gerade für den Fall eines Rückstandes nicht genau weiß, woran es dann in dem Moment liegt, dass es vielleicht so kommt. Also es ist eher dann so, dass man sich vielleicht auf die letzten Minuten nochmal vorbereitet und so im Kopf schon mal durchgeht, wie man dann reagieren kann mit dem Personal, das einem zur Verfügung steht.
Und was waren gruppentaktisch und oder individualtaktisch die wichtigsten Ansagen zu diesem Spiel an deine Spieler oder an Einzelne?
Ja, wir haben in der Vorbereitung auf das Bayern-Spiel auch relativ wenig Zeit gehabt, das muss man dazu wissen. Wir haben, ich glaube, sogar am Sonntag noch bei St. Pauli gespielt. Ich kriege es nicht ganz genau zusammen, aber es war relativ wenig Zeit, also keine komplette Woche. Und insofern muss man auch die Informationen, die man an die Mannschaft gibt oder an einzelne Spieler gibt, natürlich irgendwo begrenzen. Konkret, es gibt halt gewisse Dinge, die sich für uns nicht ändern. Also wenn der Gegner Abstoß hat, dann haben wir eine gewisse Ordnung, in der wir stehen, gegen eine Viererkette. Das muss man eigentlich nicht mehr groß ansprechen, beziehungsweise nicht mehr groß anpassen. Konkret die taktischen Anweisungen, die eben anders waren als sonst, das war eben vor allem diese defensive Ordnung, tiefstehend mit zwei Sechsern einen Ball nach außen zu lenken, wer sichert wen ab, ja, wo wollen wir Bälle gewinnen, das waren dann vor allem eben Räume am Flügel und dann ging es vor allem um dieses Gegenpressing, das die Bayern ja auch zu der Zeit noch sehr, sehr extrem gespielt haben, dadurch irgendwo auszuhebeln, indem man den Ball in Bewegung hält, also wirklich nach Ball gewinnen, sofort den Ball in Bewegung bringen, nicht mit dem Ball laufen, sondern nach Möglichkeit direkt mit dem zweiten Kontakt zwei, drei Stationen spielen, sodass es schwer ist, für den Gegner Zugriff zu entwickeln. Und dann ging es vor allem darum, aus diesen Situationen eben auch lange Bälle hinter die gegnerische Viererkette zu spielen und da vor allem mit der ballfernen Außenbahn, sprich mit einem Flügelspieler, mit dem ballfernen Flügelspieler schon sehr weit hoch und im Zentrum zu rücken, sodass der eben diese Bälle erlaufen kann, weil uns dort eben aufgefallen war, dass ja, zum einen die Sicherung im Rücken der Viererkette und auch so die Gegneraufnahme der Außenverteidiger uns gewisse Chancen vielleicht bieten können. Das waren eigentlich so die vier Punkte.
Und was sagst du deinem Innenverteidiger, der gegen den Weltfußballer, gegen Robert Lewandowski spielen muss?
Ja, da war es ja vor allem, gut, okay, man muss dazu sagen, wir haben mit Patrick Hohlmann jemanden im Trainerteam, der auch die Spieler nochmal in individuellen Videositzungen oder Besprechungen auf die Gegenspieler vorbereitet. Also dann eben, ja, wenn Auffälligkeiten da sind, was weiß ich, als Beispiel, ein Spieler schließt in der Regel oder dreht sich über die rechte Seite und schließt dann in der Regel mit dem linken Fuß ab oder wie auch immer. Was er jetzt im Einzelnen bei Robert Lewandowski hervorgehoben hat, weiß ich nicht, weil das natürlich ein relativ kompletter Spieler ist. Was wir den Innenverteidigern schon gesagt haben, dass es für uns ganz entscheidend sein wird, weil die Bayern auch mit einer Spitze in der Regel anlaufen, dass sie eben, wenn sie im Spielaufbau sind, sofort nach vorne gehen, um eben diesen Stürmer auch zu überdribbeln. Wenn ich mir da zu lange Zeit lasse, dann hat einfach dann ein Spieler von Bayern München und ein Spieler auf dem Niveau generell so eine Geschwindigkeit, dass er es schafft, dich relativ früh unter Druck zu setzen. Und das war ein ganz konkreter Hinweis, zu sagen, wenn du angespielt wärst gegen eine Spitze, geh sofort nach vorne, um diesen Druck halt auszulösen oder aufzulösen.
Und spannend natürlich auch gegen die Bayern, weil man weiß, dass die Defensive der Bayern ja extrem früh attackiert, sehr hoch steht, oft schon an der Mittellinie oder in der gegnerischen Hälfte. Wie hast du das mit einfließen lassen in deine taktische Herangehensweise?
Ja, so ein bisschen so, wie ich es gerade schon so ein bisschen mal berichtet habe. Also es ist ja gerade dann interessant eigentlich, wenn man selber tiefer verteidigt. Und wir haben das eben natürlich anhand von Videoszenen vorbereitet, dass man sagt, so, wenn wir tiefer stehen, wenn wir Bälle am Flügel gewinnen, so und so steht die Viererkette. Und das ist jetzt dann eben ganz konkret die Position, in der unser Stürmer in diesen Situationen stehen soll. Das ist konkret die Position, in der unsere ballferne Außenbahn stehen soll. Und für dich jetzt als Beispiel, als jemand, der den Ball gewinnt am Flügel, ja, versuche eben den Ball hinter die Linie zu oder hinter die Viererkette zu spielen. Also man bereitet das anhand von Videosequenzen vor. Wir haben es dann auch auf dem Platz noch zwei, dreimal durchgespielt mit der Mannschaft, wobei wir eben aufgrund der Kürze der Zeit auch so ein bisschen, was die Belastungssteuerung angeht, da Rücksicht nehmen mussten. Aber das ist eigentlich so der klassische Weg, wie man das dann macht, ne? Also konkret die Position für die Spieler benennen, in denen sie sich nach Möglichkeit dann in solchen Situationen aufhalten sollen und dann eben halt auch eine klare Idee mitgeben, die dann eben tatsächlich die ist, den ersten Ball eigentlich direkt hinter die Kette zu spielen, was sonst bei uns in der Regel schon eher ein bisschen anders ist.
Die 94. Minute, du hast das 2-2 angesprochen. Wie war das aus deiner Sicht, der letzte Einwurf, Vandenberg?
Ja, das beginnt im Endeffekt sogar, glaube ich, mit einem langgetretenen Ball, den wir dann hinten wieder klären. Und das war dann eigentlich so dieser Plan B, kurz vor Schluss beim Rückstand, nämlich dann wirklich einen Innenverteidiger mit nach vorne zu nehmen, mit Hauke Wahl, in dem Fall einen kopfballstarken Spieler. Und den langen Ball haben wir dann wieder nach vorne geklärt, sind eigentlich direkt in so eine Umschaltsituation gekommen. Der Ball ist dann eben, so wie du es gesagt hast, zum Einwurf geklärt worden. Und dann ist es eigentlich eine individuelle Leistung, muss man sagen. Da hast du dann als Trainer keinen Einfluss mehr drauf. Also Finn Bartels macht sich gut anspielbar, legt den Ball wieder nach außen ab nach dem Einwurf. Der ist nicht sehr schwer zu nehmen, ja, für Johannes Vandenberg, weil er noch einmal ja, sehr unangenehm aufkommt und er nimmt ihn eigentlich eher so als Halbvolley-Flanke und der Ball war natürlich perfekt. Und ja, Hauke ist dann eingelaufen, hat eine super Position, ja, auch wenn er mag es mir verzeihen, war jetzt kein ganz schulbuchmäßiger Kopfball, er erwischt ihn ja so halb mit dem Kopf, halb mit der Schulter, aber ist am Ende egal, ne? Schöner kann das Ding nicht reingehen und im Endeffekt war das natürlich wirklich eine individuelle Leistung der drei Spieler, die da beteiligt waren. Da hast du jetzt als Trainer wenig bis keine Aktien drin.
Dann wollen wir natürlich kurz noch über die Verlängerung sprechen und was da dann passiert ist, aber nochmal einmal die Situation bitte. Der Einwerfende, der war nämlich nicht zugestellt. In dem Fall glücklicherweise dein Spieler, der Vandenberg. Würdest du grundsätzlich sagen, den Einwerfenden in so einer Situation immer zustellen?
Also zumindest eine klare Verantwortlichkeit für den Einwerfer haben. Es macht jetzt wenig Sinn, da direkt als Gegenspieler bis auf einen Meter dran zu stehen. Das macht vielleicht schon auch eher Sinn, jemanden, der angeworfen werden kann, irgendwo zu doppeln oder zumindest mal davor zu stehen, dass der nicht in Fuß angeworfen werden kann. Aber eine klare Zuständigkeit für den Einwerfer, wenn er dann wieder ins Spiel eingreift, die muss schon gewährleistet sein. Das war natürlich in der Situation so, dass ein verletzter Spieler der Bayern gerade erst wieder reinkam und dadurch auch eine gewisse Unordnung beim Gegner war. Das war in dem Fall dann vielleicht auch ein bisschen Glück für uns.
Und das Tor von Sané zum 1:2, in welchen Situationen überlegst du, ob du bei solchen Freistoßsituationen durch so einen krassen Freistoßspezialisten vielleicht auch einen Feldspieler noch im Tor positionierst oder schließt du das kategorisch aus?
Ja, kategorisch ausschließen tue ich das nicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mich damit offen gestanden jetzt auch noch nicht so im Detail auseinandergesetzt habe und ich da auch so etwas nur in Absprache mit dem Torwarttrainer, mit dem Torwart selbst wahrscheinlich als konkrete Anweisung mitgeben würde, weil eben das dann im Endeffekt die entscheidenden Protagonisten sind in solchen Situationen, speziell natürlich der Torhüter und so, wenn der sagt, ich brauche den da nicht, ja, ich habe grundsätzlich das Gefühl, ich kann hier das Tor so auch gut verteidigen, wenn ich die Mauer richtig stelle, dann würde ich da auch nie sagen, jetzt du musst da aber einen hinstellen. Weil ich glaube, dass es geht immer darum, für mich als Trainer Lösungen zu finden, die den Spielern dann in den Momenten helfen. Ja, und ich glaube, das kann man am besten im Dialog erarbeiten. Ich glaube auch, ja, klar, wenn da jetzt einer direkt gestanden hätte und hochgesprungen wäre, hätte er diesen Freistoß vielleicht irgendwie rausköpfen können. Aber ich sage, selbst wenn da einer gestanden hätte, dann wäre es noch schwierig geworden, weil das natürlich ein absoluter Weltklasse-Freistoß war.
Und eine weitere mannschaftstaktische Maßnahme, die ich sehr spannend fand, war vor eurem ersten Tor. Ihr habt die Bayern auf eine Seite gelockt und das fragt sich natürlich jeder Kreisliga-Trainer auch, wie schaffe ich es, den Gegner genau dahin zu lotsen, wo ich ihn haben will? Wie geht das, Ole?
Ja, das ist komplex natürlich, weil das auch davon abhängt, in welcher Ordnung du jetzt spielst. Da gibt es natürlich ganz viele Wege, die da irgendwo eine Möglichkeit sind. Für uns ist es eben eigentlich, oder es ist bei uns im Endeffekt so, dass wir in der Regel, wenn jetzt die gegnerische Mannschaft in der Viererkette spielt, diese Viererkette zu dritt anlaufen. Also mit beiden Flügelspielern und mit dem Mittelstürmer. Und es da eben so ist, dass wir einen der beiden Innenverteidiger in der Regel schon mal über einen Flügelspieler zustellen. Und dadurch ist natürlich so ein bisschen die Seite zumindest vorgegeben, die man dem Gegner anbietet. Ja. Da muss man auch sagen, desto besser eine Mannschaft ist, umso eher hat sie auch Möglichkeiten, dann trotzdem mal auf die andere Seite zu spielen oder das Ganze zu überwinden. Das versucht ja auch, oder da versucht ja auch jeder Gegner drauf zu reagieren. Aber das ist so die Grundidee. Also wirklich eine Seite anbieten, indem man die andere Seite zustellt. So leicht, wie es klingt, ist es dann nicht immer. Und dann geht es eben darum, wenn es dann in eine Seite geht, natürlich den Raum dort möglichst eng zu machen. Dadurch, dass alle Spieler im Endeffekt Anschluss laufen auf die Seite, also sich am Ball orientieren. Und dann eben ein Raum so eng wird, dass man eine große Chance hat, in dem Raum auch die Bälle zu gewinnen.
Eine Statistik, die ich mir noch rausgesucht habe, eine ganz spannende Zahl, nämlich 80,3% Passquote hattet ihr. Das hatten in dieser Saison gegen die Bayern vor euch nur Atletico Madrid und der VfB Stuttgart geschafft. War das ein bewusster Plan oder einfach auch mal Glück, dass es so gut geklappt hat mit dem Passspielen?
Ja, es ist grundsätzlich schon der Plan gewesen, auch immer wieder Phasen zu haben, in denen wir Fußball spielen, also in denen wir den Ball haben, weil das eben unsere Stärke ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende jetzt, wenn man über die Statistik spricht, dass es einfach die Qualität meiner Mannschaft oder eines Großteils meiner Spieler, dass sie eben ein sehr gutes Passspiel haben, dass sie sehr gutes Anbietverhalten haben, dass wir insgesamt als Mannschaft klare Abläufe haben. Also ich glaube, eine hohe Passquote ist schlicht und ergreifend Ausdruck der Qualität unserer Spieler und der Stärke unserer Mannschaft. Ja, wir kommen eben sehr stark über dieses Passspiel und das ist eigentlich nur Ausdruck dessen.
Heißt also auch, deine Mannschaft wäre schon Bundesliga-tauglich? Bei 80% Passquote gegen die Bayern?
Also in dem Bereich könnte das gut sein. Es gibt natürlich trotzdem auch Bereiche, in denen man sich dann noch steigern müsste. Die gibt es sicherlich auch immer in jeder Mannschaft. Aber ich glaube, was das Passspiel angeht, was das Positionsspiel angeht, was generell auch den Mut meiner Spieler angeht, selber im Ballbesitz Fußball zu spielen, kreative Lösungen zu finden. Ich glaube, da müssen wir uns auch vor dem einen oder anderen Erstligisten nicht verstecken. Es gibt andere Beispiele oder andere Bereiche, in denen man sich dann sicherlich auch noch steigern könnte und müsste.
Aber vielleicht wüsste ich ja sogar ein Beispiel, denn 4 Tage nach diesem Überraschungstriumph gegen die Bayern im Pokal habt ihr in der Liga gegen Karlsruhe verloren. Gab es Gründe für diese Niederlage, die vielleicht wirklich beim Überraschungssieg gegen die Bayern zu suchen und zu finden sind?
Ja, ist immer schwer zu sagen. Also man versucht natürlich dann im Nachgang immer Begründungen zu finden oder die dann auch in vorherigen Spielen zu suchen. Vor dem Spiel selbst hatte ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl, weil ich das schon den Eindruck hatte, dass wir mental jetzt in der Vorbereitung schon beim Karlsruher SC waren, relativ schnell wieder. Und das Erlebnis gegen die Bayern und diesen Erfolg eher als etwas wahrgenommen haben, was uns jetzt auch für die Liga den Rücken stärkt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir da abgelenkt sind oder nachlässig sind. Körperlich war das was anderes, ja, gerade vor dem Hintergrund, dass wir 120 Minuten gespielt haben. Wir haben dann den ein oder anderen Spieler auch draußen gelassen aus Belastungssteuerungsgründen oder weil uns dann eben halt auch so von Athletiktrainern und auch von Physiotherapeuten der Hinweis gegeben wurde, dass es bei dem einen oder anderen vielleicht auch noch auf eine Verletzung hinauslaufen kann, wenn man den jetzt nochmal 90 Minuten spielt. Und das ist dann schon was, worauf man Rücksicht nehmen muss. Das haben wir dann auch getan. Das mag vielleicht hier und da eine Rolle gespielt haben, so diese körperliche Komponente. Aber grundsätzlich war es eher so, dass die Gründe für die Niederlage in dem Spiel selbst gegen Karlsruhe lagen und nicht so sehr in dem Spiel gegen Bayern, aus meiner Sicht. Auch vor allem deshalb, weil wir eine sehr, sehr starke zweite Halbzeit gespielt haben. Also wenn man jetzt sagen würde, es wäre ausschließlich diese körperliche Komponente gewesen, dann hätte ja die zweite Halbzeit nach menschlichem Ermessen eigentlich schlechter sein müssen als die erste. Es war eher umgekehrt und insofern glaube ich schon, dass die Gründe eher in unserer eigenen Leistung an dem Tag lagen und auch an der Leistung des Gegners, speziell in der ersten Halbzeit, weil Karlsruhe da sehr stark war.
Aber es gibt ja trotzdem auch in dieser Konstellation doch den ein oder anderen Spieler, auch unten in der Kreisliga, Bezirksliga, der dann vielleicht denkt, oh, jetzt habe ich den super Tabellenführer geschlagen und jetzt bin ich irgendwie bereit für höhere Aufgaben und dann spiele ich nur gegen den und den Gegner. Wie kannst du da als Trainer mental auf solche Spieler einwirken, wenn sowas passiert?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das immer wieder vorkommt und dass es auch ein Stück weit menschlich ist, wenn man einen außergewöhnlichen Erfolg errungen hat, dass man vielleicht hier und da etwas an Konzentration einbüßt für einen kurzen Moment. Wie gesagt, vor dem Spiel selbst habe ich das bei meiner Mannschaft eigentlich gar nicht so wahrgenommen, aber grundsätzlich kenne ich das Phänomen natürlich auch. Ich glaube, das ist so ein Punkt, das kann man 100.000 Mal dann Spielern sagen. Jetzt aber weitermachen und nicht den nächsten Gegner unterschätzen oder wie auch immer.
Da hören die einfach nicht.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das menschlich ist und dass es teilweise schwierig ist, dass man das ja auch von sich selbst kennt. Ja. Und für mich ist eigentlich immer dann das Entscheidende, dass man in den Abläufen konsequent bleibt als Trainer. Also, dass man das Spiel, gerade dieses Spiel gegen den Karlsruher SC, umso akribischer mit der Mannschaft vorbereitet und dass man selber als Vorbild vorweggeht und eben durch die Arbeit, die man dann in den paar Tagen auf das Spiel macht, der Mannschaft auch deutlich macht, oh, guck mal, der Trainer lässt aber auch nicht locker. Der hat das Spiel genauso vorbereitet wie das gegen Bayern München, wenn nicht sogar noch mehr. Der vermittelt durch seine Ansprache, er will diese drei Punkte unbedingt haben. Also einfach dieses durch Vorbild und dadurch, dass man selber diese Spannung und diese Akribie an den Tag legt, das vielleicht auf eine Mannschaft zu übertragen. Ich glaube, dass das deutlich einen deutlich größeren Effekt hat, als jetzt da einzelne Spieler darauf hinweisen zu müssen, dass man sich aufs nächste Spiel konzentrieren muss, weil das im Endeffekt jeder weiß. Das ist ja sonst, also die Problematik spielt sich ja unterbewusst ab.
Gab es trotzdem so eine kleine, ja, einen kleinen Gedanken, so eine Nuance, wo du gedacht hast, das hätte ich als Trainer gegen die Bayern eigentlich anders machen sollen und mache ich nächstes Mal definitiv anders. Irgendeine Klitzekleinigkeit, die vielleicht auch gar niemandem aufgefallen ist, eben weil ja auch das Ergebnis jetzt so gut war.
Also in dem Spiel ist mir jetzt im Nachhinein nicht so wahnsinnig viel aufgefallen, was ich anders gemacht hätte. Ja, unabhängig eigentlich vom Ergebnis. Eher im Vorfeld war das so, dass man natürlich viele Fragen sich gestellt hat, wie geht man an so ein Spiel ran? Ja, bis hin zu der Frage, unsere Chance ist relativ klein, das Spiel zu gewinnen. Konzentriert man sich vielleicht eher dann auch auf ein Spiel gegen den Karlsruher SC in der Liga und nutzt vielleicht so ein Bayern-Spiel eher, um dem einen oder anderen aus der vermeintlichen zweiten Reihe mal einen kleinen Bonus zu geben. Aber im Endeffekt ist es für mich so, ich versuche, bevor ich Entscheidungen treffe, das zu durchdenken und auch mir viele Gedanken zu machen. Und in dem Moment, wo ich dann Entscheidungen treffe, ziehe ich das so durch. Und ich glaube, dass jetzt, was das Bayern-Spiel anging, ich im Nachhinein wirklich sagen kann, da haben wir insgesamt als Trainerteam auch in Kombination mit der Mannschaft und auch in der Umsetzung einfach vieles richtig gemacht.
Dann sind wir schon mittendrin im Thema Mannschaftsführung und Motivation. Da reden wir beim nächsten Mal weiter. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers gucken durften. War eine sehr spannende halbe Stunde. Ole Werner, danke. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
Ja, ich auch. Vielen Dank. Ciao.
Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de